meine Windel-Herr-Jahr, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Herr-Jahr, und wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste, ob der Dünnste oder der Fetzte.
Ich bin zurück in Heddesdorf, nachdem ich jetzt mehrfach außerhalb unterwegs war. Diesmal, ich habe so eine Neigung dazu, zu Terminen relativ knapp zu erscheinen und den Weg dorthin zu unterschätzen. In dem Fall haben die 5 Minuten, die ich mir gegeben habe, gereicht, denn das Projekt, das ich heute besucht habe, ist gar nicht so weit weg von dem Ort, wo ich wohne. Das ist ich weiß, als das hier losging, gab es Schwierigkeiten. Ich hatte nämlich selbst in der Verwandtschaft hier was anzumelden. Und als ich der Telekom sagte, dass da jemand in den Zeppelinhof zieht, da sagt die Telekom, den gibt's aber nicht. Da können wir keinen Anschluss legen. Wir haben keinen Zeppelinhof, denn das dürfte ja einer der neuesten Straßennamen in Neuwied sein. Und ursprünglich die Ecke gar nicht so gut beleumundet, aber inzwischen ist was Tolles draus geworden. Und eine der tollen Sachen, die es hier gibt, die vielleicht, Hildegard, schilderst mal ganz kurz in wenigen Worten selbst, was es mit dem Projekt GEWO Neuwied auf sich hat.
Ja, ich freue mich, dass ich drüber sprechen kann, weil es eine Geschichte hat, die letztendlich hier im Zeppelinhof 2 endete. Es gab Menschen in Neuwied, die wollten gerne gemeinschaftlich wohnen, anders wohnen als die Mehrzahl der Menschen. Mehr Gemeinschaft, mehr Miteinander, unter einem Dach, in vertrauter Nachbarschaft, das waren so unsere Worte. Und es dauerte sehr lange, bis wir hier ankamen, weil es hier was Neues war in Neuwied und auch, weil es gebaut werden musste. Wir wollten, also diese Gruppe von Menschen, die sich in dem Verein Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V. zusammengeschlossen haben, die wollten in einem barrierefreien Haus gut alt werden können und deswegen auch Gemeinschaft pflegen. Mhm. Das ist so vielleicht kurz zusammengefasst das, wo wir jetzt sind, nämlich wir sitzen ja in einem Teil unserer Gemeinschaftswohnung im Zeppelinhof 2 im Erdgeschoss.
Ja. Und dann lass uns doch ruhig mal vorne anfangen. Also es gibt ja häufig Dinge, von denen man sagt, wenn sie dann erstmal auf der Welt sind, ja, das hätte es doch schon längst gegeben haben müssen. Und so ähnlich sehe ich das hier im Grunde auch. Und das Thema Wohnprojekte jetzt, also bei jungen Menschen häufig ein bisschen aus der Not rausgeboren, ist Wohngemeinschaft durchaus was Verbreitetes seit langer, langer Zeit. Jetzt sind aber auch Wohngemeinschaften von nicht mehr ganz so jungen Menschen auch keine Erfindung der absoluten Neuzeit. Gibt's ja durchaus auch schon ein bisschen länger. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwieriger, dahin zu finden. Und schilder doch mal den Weg, wie kam es zu so einer Initiative und zu so einem Verein?
Also für mich hat es begonnen, weil ich in einem Seniorenblatt, da war ich 55 Jahre alt, gelesen habe, dass es ein Seminar gibt über Wohnkonzepte der Zukunft. Mhm. Und das hat mich angesprochen, weil ich hinschauen musste, durfte, wie mein Vater alt wurde und genau wusste, so soll's mir nicht ergehen. Ich will nicht alleine leben und erst recht nicht alleine leben, wenn ich nicht mehr raus kann, weil meine Mobilität eingeschränkt ist. Das war mir sehr klar und das war auch ein großer Vorteil von mir, dass ich das gesehen hatte, weil hätte ich das nicht wahrgenommen, hätte mich Wohnkonzepte der Zukunft nicht angesprochen. Ich war auf der Suche nach was anderem, als was so üblich war. Und dann durfte ich 2 Tage in Mainz an diesem Seminar teilnehmen, was das Land unterstützt hat, finanziert hat. Und als ich von dort zurückkam, wusste ich, dass ich gemeinschaftlich wohnen will. Dass das Wort war, was mir bisher noch in meinem Sprachschatz gefehlt hat, weil ich es nicht kannte.
Und das war ein Seminar, was dann von der Landesregierung oder von wem wurde das durchgeführt?
Das Sozialministerium ist ja jetzt ganz verstärkt an der Seite auch von Wohnprojektinitiativen. Und damals war das ganz so am Anfang. Es gab so eine ganz kleine Landesberatungsstelle mit der Berit Herge, die versucht hat, das Thema neues Wohnen ins Land zu bringen. Und deswegen stand das auch in der Spätlese als Hinweis. Und ich weiß, ich kam nur auf die Warteliste und hatte dann das Glück, dass ich doch nachrutschen konnte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was das für Folgen hatte, finde ich das schon beeindruckend für mich persönlich.
Und wie lange ist das ungefähr her?
Ich weiß es ganz genau. Das war 2007.
Okay, also 8 Jahre.
Da wo, naja, das ist 18 dann.
Ach, oh, ja. Ach, ja, mein Gott.
Ja, die Zeit geht rum.
Wir sind ja beide schon in einem Alter, wo man das Gefühl hat, ja, 10 Jahre ist ja gar nichts.
Nee. Und es war ja auch echt nur die Keimzelle, ne? Und dann war ich halt zurück und habe darüber gesprochen und dann habe ich halt gemerkt, wenn ich davon erzähle, das geht ganz schnell, dass andere das auch interessant finden oder ähnliche Wünsche und Bedürfnisse hatten. Und so hab ich mich dann halt auf den Weg gemacht und wir haben uns dann in der Dreiergruppe getroffen, dann hatten wir Unterstützung mit der Volkshochschule und mit der Familienbildungsstätte, haben da so Veranstaltungen gemacht und so sind wir gewachsen und waren eine Gruppe, die in der lokalen Agenda den ersten Unterschlupf fanden. Und das war für mich damals total wichtig, irgendwo schon so zu sein unter einem Dach. Also nicht nur so paar verrückte Hühner, also wir wurden schon ein bisschen belächelt auch an vielen Stellen. Und durch die Tatsache, dass wir eine Arbeitsgemeinschaft wurden in der lokalen Agenda, AG, gemeinschaftlich wohnen 2008, deswegen kenne ich auch noch die Jahreszahl, wo das begonnen hat. Und es mündete dann in der Vereinsgründung im September 2011, als wir gelernt hatten, eine Gruppe kann kein Mieterwohnprojekt realisieren, weil sie ein loser Zusammenschluss ist. Also es brauchte einen Verein und ich war echt keine Vereinsmeierei. Aber wenn ich halt ein Ziel erreichen will, dann wurde ich halt auch Vereinsvorsitzende.
Aber noch mal einen Schritt zurück. Also diese Erstveranstaltung, war das dann so ein bisschen so eine Art Selbsthilfegeschichte, also wo schon Projekte auch demonstriert wurden, die Vergleichbare schon umgesetzt hatten, oder war das eher nur so eine lockere Anregung? Also hast du da schon ein bisschen einen Baukasten an die Hand bekommen, wo du sagtest, da und da soll es hingehen, oder war das eher den Kopf öffnen und sich inspirieren lassen?
Also Baukasten wäre zu viel, weil dann könnte man sich ja entlanghangeln an den Angeboten. Aber ich wusste dann, wo mein Wunsch war. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich persönlich als ganz wichtig finde, wenn man sich auseinandersetzt und dann weiß, was Frau will, dann kann sie sich auch kümmern. Und das war ganz sicher. Und das geht natürlich viel leichter, wenn dann noch andere dazukommen. Und das ging halt sehr schnell.
Und wo kamen die anderen denn her? Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, eben wenn man irgendwo im Studium ist oder so, da findet sich das ja relativ einfach. Da ist der Bedarf und der Leidensdruck, dass man eben wenig Geld zur Verfügung hat und aber trotzdem irgendwo wohnen will und muss und meistens eben auch an einem Ort, wo man nicht schon längere Zeit ist, man kommt da irgendwo hin, da ist es aus der Not geboren und häufig aber auch eine Sache, die wirklich Qualität bietet. Also ich habe selbst einige Jahre in einer WG verbracht und habe das nicht nur, aber doch zu wesentlichen Teilen in sehr positive Erinnerungen. Manchmal, wenn man in den Kühlschrank ging, dann hat einem das nicht gefallen, was man da gesehen hat. Manchmal ist man ja dann auch selbst Nutznießer, wenn man dachte, ach, abends jetzt noch abwaschen ist doch ein bisschen viel. Und wenn sich dann doch ein guter oder ordnungsliebenderer Geist gefunden hat, der es dann bis morgens schon erledigt hatte. Aber um jetzt Menschen in gesetzterem Alter zu finden, wo meistens die Wohnsituation ja erstmal soweit geklärt ist, wo viele sich vielleicht auch gar nicht unbedingt Gedanken über die Perspektive machen, da Gleichgesinnte zu finden, denke ich, ist ungleich schwerer. Wo kamen die her? Wie habt ihr euch gefunden?
Es ist interessant, dass du glaubst, es wäre schwerer. Ich würde es nämlich in keinster Weise sehen. Also es waren überwiegend Frauen. Und ich war zu der Zeit Pächterin vom Café in der Volkshochschule. Also die Menschen, die um mich herum waren, mit denen ich manchmal auch Zeit hatte, an der Theke oder am Tisch einen kurzen Plausch zu machen. Wir waren ja in Verbindung. Also das waren ja meine Gäste, mit denen hatte ich ja was. Und ich brauchte nur darüber zu sprechen. Also ich brauchte es nur zu erzählen. Ja, ich war am Wochenende beim Seminar in Mainz. Also da, das war ja wirklich. Und dann, das ist zu, ich würde sagen, mindestens 70%. Also das waren ja jetzt dann keine 17- oder 20-Jährigen, die ich angesprochen habe. Aber die Menschen, die ich dann da angesprochen habe, das ist ein ganz großer Prozentsatz, der dann sagt, oh, da habe ich auch schon von geträumt, mich mit einer Freundin zusammenzutun. Oder wir sind so ein Freundeskreis, da schwätzen wir auch mal so drüber, können wir nicht vielleicht zusammen in ein Haus ziehen. Also da im tief unten ist das bei ganz vielen Menschen. Und deswegen war das unproblematisch. Und wenn man dann noch hingeht und Unterstützung hat, das war jetzt schon das Glück, was wir hatten, also in dieser Stadt, dass die Volkshochschule, Frau Meinhard Bocklet, weiß ich noch genau, und die in der Familienbildungsstätte jemand war, der da offen für war, der dann für eine Veranstaltung die Tür aufmacht und es wird eingeladen zu einem Vortrag. Also, dass man gar nicht selber was sagen muss, sondern nur sich hinsetzen kann und zuhören kann, was andere sagen oder gucken kann, wer ist dann noch alles hier, wer interessiert sich noch für dieses Thema. Über diese Methode waren wir ruckizucki 10, 12, 14 Menschen und immer noch schwerpunktmäßig Frauen.
Und dann auch offensichtlich genügend, um einen Verein zu gründen. Das braucht ja gewisse Voraussetzungen. Dafür waren es dann genug und es haben sich auch welche gefunden, die die lästigen Posten besetzt haben.
Und das ist aber auch nochmal so eine Stelle, wo ich in bester Erinnerung mit der lokalen Agenda bin, weil die haben uns damals unterstützt. Da war der Herr Jacobi und die Priska Dreher bei Stadt und Kreis Neuwied. Die haben so lästige Sachen wie beim Finanzamt sich erkundigen wegen Gemeinnützigkeit oder so uns helfen, über diese Hürden die Satzung zu schreiben. Da hatten wir, das war wirklich super toll, 2010, 2011, diese Unterstützung, die uns dann im September 2011 in die Vereinsgründung gebracht hat. Übrigens auch mit jemandem, der was Besonderes war, nämlich mit dem Paul-Peter Baum. Der war Vereinsgründer. Das ist ja auch so eine Persönlichkeit, mit der man
jemanden, wo ich leider verpasst habe, ihn rechtzeitig in den Podcast reinzuholen, denn sein Tod kam, glaube ich, für alle extrem überraschend.
Aber ich kann ja jetzt noch mal gerade an ihn erinnern, weil das sind ja für mich auch das Zurückblicken, heißt ja immer auch dankbar sein für gute Begegnungen, hilfreiche Begegnungen, ermutigende Begegnungen, und das haben wir ja wirklich gebraucht.
Ja. Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Also da sind ein paar Menschen, die das Gefühl haben, sowas würden wir uns wünschen, die auch zielgerichtet sich dorthin bewegen. Da sind aber jetzt schon 2,5, 3 Jahre vergangen von dem ersten in die Welt reinrufen, ich kann mir so ein Projekt vorstellen, Leute zusammentrommeln und dann einen Verein daraus zu machen. In diesen Jahren ist dann einfach darüber gesprochen worden und da habt ihr euch schlauer gemacht, wie kann sowas gehen und was sind die Voraussetzungen dafür?
Also das ist unbestreitbar so und das war auch schwerpunktmäßig meins. Also ich wollte dann schlauer werden, weil ich habe mich ja auch einfach nur getraut. Also ich war ja nicht irgendwie dafür gebrieft worden oder so. Es gab weiter die Kontakte von meiner Seite aus zu dieser Landesberatungsstelle Neues Wohnen und dann gab es auch punktuell da Unterstützung und dann haben wir halt geschaut, was passiert in unserer Stadt. Wir sind dann auch auf Veranstaltungen, haben Infostände gemacht, um deutlich zu machen, es gibt uns zum Beispiel die Patenschaft vom Beet an der Wilhelm-Leuchtner-Straße, haben wir 2013 übernommen, weil wir gesagt haben, wir müssen unserer Stadt zeigen, wir sind ernst zu nehmen. Mhm. Also wir sind nicht spinnet, wir werden das nachhaltig machen. Und das waren so Sachen, die haben uns ja auch verbunden. Also dass wir dann so einen Ort hatten, an dem wir uns gekümmert haben. Und wir haben uns ja auch regelmäßig getroffen. Wir hatten von Anfang an einmal im Monat einen runden Tisch, wo wir uns begegnet sind, haben dann später noch ein Frühstück dazu genommen und haben auch unter uns Dinge gemacht. Und deswegen hatten wir schon ein bisschen Gewinn, auch wenn wir kein Wohnprojekt waren. Mhm. Also das, glaube ich, war schon was Wertvolles für durchzuhalten, weil durchhalten war schon angesagt. Es hat noch lange gedauert.
Und die Vereinsgründung war dann aber schon ein bisschen Mittel zum Zweck. Also das war jetzt nicht das, was ihr euch wirklich vorgestellt oder gewünscht habt, sondern ihr habt festgestellt, wenn wir es irgendwie schaffen wollen, tatsächlich unseren Traum lebendig werden zu lassen, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Ja. Als die Form eines Vereins. Also wahrscheinlich hätte man auch, Unternehmensform wäre nicht gegangen, oder?
Nee, das kommt zumindest ja drauf an, was man will. Also wir wollten ja ein Mieterwohnprojekt. Und wenn man ein Mieterwohnprojekt realisieren will, braucht man einen Investor. Und wenn man einen Investor braucht, braucht der Investor ein Gegenüber. Mhm. Und der nimmt keine lose Gruppe. Mhm. Wer haftet dafür was? Wer ist verantwortlich für was? Also das hat man einfach gewusst durch die Kontakte, die landesweit und dann ja auch bundesweit waren. Also bin regelmäßig nach Köln gefahren zu den Wohnprojektetagen in Köln. Ich war in Frankfurt bei den Wohnprojektetagen, manchmal mit 1, 2 weiteren noch. Aber ich war da richtig, habe dafür gebrannt. Ich wollte alles wissen und ich wollte lernen von denen, die es schon geschafft hatten. Und das waren so die Kraftquellen und die Ermutigungsorte und auch die Kontakte anschließend. Und das habe ich halt schwerpunktmäßig dann in diesen Verein hineingebracht. Und manchmal sind wir auch mal zu zweit oder zu dritt gefahren. Mhm. Aber das ist was, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, wenn noch mal wieder eine Gruppe sich bilden würde, da träume ich nämlich von. Da kann auch vielleicht der Podcast dazu beitragen, dass Menschen sagen, okay, da hat's jemand geschafft. Ich träume ja auch davon. Und jetzt versuche ich mal, mich mit anderen auch auf den Weg zu machen, weil ich bin jetzt ganz in der aktuellen Situation, wenn ich darf, wenn man sich in Neuwied umguckt, weiß man, im Wertviertel, dem zukünftigen Wertviertel, wird Wohnraum gestaltet von der gemeindlichen Siedlungsgesellschaft.
Ja.
Und ich wünsche mir, dass durch diese Öffentlichkeitsarbeit, die im Moment gerade läuft, Menschen wieder zusammenfinden und sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wer sind wir und was wollen wir? Mhm. Und wenn dann da draußen ein zweites Wohnprojekt entstehen würde, dann wäre das super gut.
Ja, die Voraussetzungen sind ja grundsätzlich gegeben. Und ich denke, die Offenheit für solche Projekte auch, also das zeigt sich ja hier, dass es das gibt, dass die GSG dem jetzt nicht allzu skeptisch gegenübersteht. Nee,
in keinster Weise.
Und
das hat sich wirklich gedreht, kann man sagen. Ne? Man sieht jetzt den Gewinn, den auch ein Wohnungsunternehmen haben kann, wenn es so eine neue Wohnform anbietet.
Aber zwischen dem Start dieser Wohnform, da sind wir jetzt in unserer Erzählung mit 2011 noch relativ weit entfernt. Wie ging es denn dann weiter? Was waren die nächsten Schritte? Du hast schon so ein bisschen angedeutet, weiterhin regelmäßige Treffen, Informationsaustausch, Inspirationen von außen. In dem Zusammenhang dann, wenn du sprachst von solchen Tagen, heißt das, dass ihr dann auch konkret Wohnprojekte angeschaut habt oder war das eher ein informelles Treffen irgendwo, wo die Leute dann nur davon erzählen? Weil es sind ja zwei Paar Schuhe. Ich habe neulich noch in so Unternehmenszusammenhang, wo jemand auch sagte, na, da ist jemand, der die Übernahme eines Unternehmens am anderen Ende der Welt in Betracht gezogen hat. Und der ist dann da für ein halbtägiges Meeting hingereist. So, der war eine Woche unterwegs, um dort eine halbe Stunde oder einen halben Tag sich aufzuhalten. Aber wo ich schon nachvollziehbar, ja klar, ich meine, am Telefon und auch per Zoom kann mir jemand viel erzählen. Wenn ich es einmal gesehen habe, habe ich einen anderen Eindruck davon. Und also habt ihr da auch tatsächlich euch dann Sachen anschauen können?
Ja, also wir haben einen Ausflug gemacht in dieses bekannte Wohnprojekt Schammertdorf in Trier, wo ja auch unsere frühere Ministerpräsidentin angesiedelt war oder ist. Und noch beeindruckender waren wir von einem Wohnprojekt bei Köln. Und da war für uns so besonders, dass da ein Architekt einen Traum gebaut hat. Und der war also Architekt und der war Investor und der war Vermieter. Und der hatte auch sozial geförderte Wohnungen. Und das ist was gewesen, was relativ bald in unserem Verein richtig festgeschrieben war. Also wir wollen ein Mieterwohnprojekt, in dem auch Menschen wohnen können, die nicht so viel Geld haben. Und wo ich nicht sagen muss, brauchst du gar nicht zu träumen, kannst du nicht realisieren, kannst du nicht mit uns wohnen. Und das war ein entscheidender Punkt, wo sich auch die Gruppe hat einigen müssen. Es gibt ja bestimmte Punkte und das ist das Spannende. Am Anfang wird es gestaltet. Also die Gruppe legt sich fest, damit nicht immer wieder neu überlegt werden muss. Dann haben wir uns entschieden für 18 Wohneinheiten, wollten ein Drittel sozial gefördert, wollten Wohnungen für Paare und für Singles, also haben dann für 50 plus gestanden. Und wenn dann Menschen dazu kamen, die gern generationsverbindend hätten gemeinschaftlich wohnen wollen, haben wir gesagt, geht nicht mit uns. Weil bei 18 Wohneinheiten und doch noch dem Anspruch von sozialer Wohnraumförderung auch noch Familien integrieren zu können. Dann muss das Wohnprojekt größer sein, damit von jeder Gruppierung mehrere Menschen oder Parteien da sind. Als es dann festgelegt war, habe ich auch immer nur noch Ausschau gehalten nach unserem Modell. Habe nicht mehr geschaut, ich sag viel ich, weil es war viel ich. Habe nicht mehr Ausschau gehalten nach Eigentumsprojekten, nach Genossenschaftsprojekten, nach Mietersyndikatsprojekten. Also es gibt ja eine große Spannbreite, wie man gemeinschaftliches Wohnen organisieren kann. Und dann war ich auf Wohnprojektetagen immer nur bei den Anbietern, die auch zur Miete angeboten haben. Und das gibt's halt in Koblenz, in Köln und auch in Frankfurt. Da gibt's schon einige davon. Da konnte man viel lernen. Und von denen haben wir auch dann später für die Satzung abgeschrieben. Von denen haben wir dann auch später, das ist ja dann das große Highlight gewesen. Wir haben in 2015 eine Absichtserklärung von der gemeindlichen Siedlungsgesellschaft bekommen, dass wenn sie baut, sie auch uns eine Möglichkeit gibt, gemeinschaftlich Wohnen zu realisieren. Das war eine ganz wichtige Hürde. Und es gipfelte dann in 2017 in die Unterzeichnung von diesem Kooperationsvertrag, also wo man wieder braucht, zwei Partner braucht. Und dann war klar, wo es hingeht.
Und der Kontakt zur GSG, wie hat sich der entwickelt? Also es ist eigentlich ja sehr naheliegend, wenn man auch den Hintergrund dieses Unternehmens kennt. Andererseits ist es natürlich schon, es hat eine große Tradition, es hat eine gewisse Größe und Dimension und je größer Strukturen sind, umso schwerer fällt es ja in der Regel, was zu tun, was nicht so komplett dem entspricht, was dort schon immer gemacht wurde. Genau. Wie konnte man dieses Eis aufbrechen?
Also damals wurde ich ein politischer Mensch, weil ich musste erkennen, die Geschäftsführung macht uns die Tür nicht so auf, wie wir uns das gewünscht hätten.
Also angeklopft habt ihr schon,
oder? Ja, nicht nur angeklopft. regelmäßig immer wieder versucht, zu Veranstaltungen einzuladen, Briefe zu schreiben. Also das Krasseste für mich war, man hat ja was von uns gewusst, aber man hat uns nicht gefragt. Und dann hat man sich was vorgestellt, ohne mal hinzuhören, wer sind die da? Ja. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich auch noch an den Herrn Maxein, der denn dem OB geschrieben hat, dass er doch bitte dafür sorgen soll, dass wir mal zu einer GSG-Aufsichtsratssitzung können. Das waren so die Highlights in diesem Durchhängemoment. Und ich weiß das auch von der Hannelore Gröbühl, wie die immer wieder signalisiert hat, ihr seid auf einem guten Weg, aber... Und ich weiß nicht, was alles zusammenkam. Aber ich weiß, dass wir einem bestimmten Tag eine Einladung bekommen haben, dass wir zur GSG kommen sollten. Und dann haben sie uns mitgeteilt, dass sie eben eine Absichtserklärung mit uns machen würden. Also das ist
ohne dass es vorher ernsthaft Gespräche oder ein Kennenlernen gegeben hat, sondern letztlich aus dem, was von euch nach außen gedrungen
genau.
war.
Also man kam nicht mehr an uns vorbei, sage ich jetzt mal so, und hat es dann auf diese Art und Weise gelöst. Das haben wir natürlich dankbar angenommen, aber es war eine komische Situation, finde ich.
Ja.
Aber immerhin, besser wie nicht.
Na, in diesem Sinne. Alternativen wären ja vermutlich auch schwer zu finden gewesen. Oder gab es noch andere Partner, die ihr angesprochen habt oder die ihr auf dem Schirm hattet?
Also da haben wir als Gruppe schon auch einiges an Glück und Leid erlebt. Ich erinnere mich an Gespräche mit, der hieß, glaube ich, Grün Immobilien gibt's. Die hatten das Zugriff auf das Gelände, wo jetzt Deichmann zurzeit noch immer drin ist. Und da gab's mal intensive Gespräche. Mit der Firma Mertgen gab's mal Gespräche von hier vorne, also ganz am Anfang. Also es gab immer mal so 3, 4, 5 Stellen, wo wir gehofft haben und dann auch aushalten mussten, geplatzt. Und deswegen war es eigentlich klar, realistisch ist es nur mit der gemeindlichen Siedlungsgesellschaft.
Ja. Und das hörte sich aber jetzt gerade so an, als wäre es dann auch ganz schön flott gegangen. Also das aus der Situation ohne Kontakt gleich eine Absichtserklärung, das ist ja schon ein gewaltiger Schritt.
Fand ich auch. Es war in einem ganz entscheidenden Jahr. Also 2015 waren wir an so einem Punkt, wo wir gezweifelt haben, ob wir noch weitermachen können.
Ob weil die Kraft schon noch mehrere Jahre vergangen waren, ohne dass irgendwas Zählbares in der Hand war.
Und das ist schon schwer durchzuhalten, auch wenn man dann, wir haben dann so Wochenenden unter einem Dach gemacht, waren in Jugendherbergen, in Selbstversorgerhäusern. Also wir haben schon gutes Miteinander gehabt, aber wenn das Miteinander ja ein Ziel hat und das Ziel ist, wirkt unerreichbar,
ja,
dann hört man irgendwann auch auf, dafür zu kämpfen. Und deswegen war das mit der Absichtserklärung in 2015 schon ein großer Segen. Dann kann man warten, wenn man weiß, es wird passieren.
Ja. Wobei natürlich so ein Nebenaspekt, also das Leben bewegt sich und das,
wir werden älter.
Das, was ihr da geplant habt, ist ja durchaus auch etwas, kann ich mir vorstellen, wo manch einer erst ernsthaft dran geht, wenn es schon einen akuten Bedarf in die Richtung gibt.
Da muss ich ja ganz dolle Stopp sagen.
Ja.
Weil wir wohnen gemeinschaftlich, weil wir das so wollen. Nicht, weil es nicht mehr anders geht. Und das ist auch, finde ich, nach wie vor die Aufgabe von dem Verein, immer wieder darauf hinzuweisen, denkt zeitig drüber nach, wie ihr leben wollt, wie ihr gut alt werden wollt. Weil wir wollen das ja schon gerne verdrängen, das Thema. Es gibt ja so Tabuthemen und alt werden gehört dazu, genauso wie tot. Und ich finde jetzt so, auch dass der Podcast jetzt vielleicht dazu beiträgt, dass nochmal jemand rechtzeitiger denkt und naja, vielleicht dann auch zu dieser neuen Gruppe kommt. Träumen darf ich ja.
Na, aber nichtsdestotrotz, also ich habe mich dem vorhin vielleicht etwas ungeschickt angenähert, aber dieses wir wollen das und wir wollen das auch genießen, so leben. Dann wollen wir es ja auch bei Zeiten haben, weil wenn wie du sagst, ich möchte nicht erst in diese Situation kommen, wenn es gar nicht mehr anders geht, ja, umso wichtiger ist es ja, dass sie verfügbar ist, und wenn ich dann merke, die Jahre vergehen und ich komme nicht voran und komme meinem Traum nicht näher, da ist ja dann nochmal ein ganz anderer Druck dahinter.
Es gibt ja, aber wenn wir jetzt gucken, wenn wir das in Zahlen packen, 2015 Absichtserklärung, 2017 Kooperationsvertrag und dann wurde ja hier schon gebaut. Man konnte dann ja sehen, da werden noch Häuser abgerissen, da wurde, ich meine, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über diese schwierige Ecke, also Zeppelinweg war ja eine verrufene Adresse und es gab auch Menschen, die haben gesagt, da wollt ihr hin, also weil die hatten ja halt das Bild von dem Bestand und nicht von der Zukunft.
Ja.
Und das konnte man dann ja nachher also wirklich diese 4 Jahre und oder im Besonderen die letzten 2 waren ja eher Anspannung und spannend und auch schon noch Aufgabe für den Verein. Mhm. Also nochmal sich klarer auseinandersetzen, wer wird einziehen. Es gibt ja auch Menschen, die bleiben dabei, aber machen dann den letzten Schritt nicht. Also das war ja dann schon spannend.
Ja, weil das, was du jetzt angedeutet hast, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, so ein bisschen so die Angst vor der eigenen Courage, die dann zum Tragen kommt. Denn sich irgendwas wünschen und ganz toll vorzustellen, aber es ist ja dann einfach auch ein anderes Leben. So, ich bin dann eben nicht mehr da, wo ich die Tür hinter mir zumachen kann und sagen kann, so alles, was da draußen passiert, interessiert mich überhaupt nicht. Damit würde man in so einem gemeinschaftlich Wohnen-Projekt ja zumindest irgendwo anecken, also weil es ja nicht dem entspricht, was
das Ziel ist.
Einfach. Ja.
Trotzdem kann man ja in aller Deutlichkeit sagen, das unterscheidet uns ja von der WG. Mhm. Wir wohnen ja alle in abgeschlossenen Wohneinheiten. Mhm. Deswegen kann jeder von uns auch die Tür hinter sich zumachen. Und bis auf das monatliche Treffen der Bewohnergemeinschaft gibt's ja auch keine Pflichtveranstaltungen bei diesem gemeinschaftlichen Wohnen. Wir wollen das ja. Deswegen finde ich, das ist ganz wichtig, auch einfach so zu vermitteln. Da sucht jede Gruppe ihren Weg. Da gibt's kein richtig und kein falsch. Aber wir hatten ja eine ganz klare Entscheidung. Jeder wohnt in abgeschlossenen Wohnungen. Aber da würde ich gerne nochmal an diesen Punkt kommen, wo im Stadtrat beschlossen wurde, der Zeppelinhof wird gebaut. Mhm. Dann erst haben wir die Pläne von den Häusern gekriegt. Und das war eine total spannende Situation. Also dann zu sehen, was baut dann die GSG hier? Wie sieht es dann innen drin aus? Ja. Wie sind die Aufteilungen? Boah, das war spannend.
Das heißt aber, dass ihr da dann, wäre ja naheliegend gewesen, euch da auch mit ins Boot zu holen in der Planungsphase. Was aber natürlich andererseits, du schüttelst mit dem Kopf, wahrscheinlich aus der anderen Perspektive betrachtet, so vielleicht bisschen die Befürchtung in die Situation zu kommen, naja, wir halten mal den kleinen Finger hin und dann wird's nachher, man steht da ja auch unter einem Druck, sowas muss ja dann auch schnell durchgeplant und schnell fertiggestellt werden und so sehr Beteiligung oft wünschenswert ist, ich habe es gerade in anderem Zusammenhang erlebt, wo es um die zu erreichende Baugenehmigung für ein Neubaugebiet eines Dorfes ging und wo ich dann bei einer Ratssitzung dabei war und da nur einen winzigen Ausschnitt bekommen habe und wo ich feststellte, ja, puh, also in weniger als 20 Jahren wird man sowas nicht hinbekommen. Und das ist ja dann auch ganz ähnlich, stelle ich mir vor, dass wenn die Gesellschaft da nicht zügig zu Potte kommt und zu viel Mitspracherecht einräumt, dann wird's nie fertig und das tut der Sache ja dann auch nicht gut. Also das heißt, die Planungen sind nicht mit Berücksichtigung von euren Vorstellungen, aber schon mit dem Wissen um das, was ihr vorhabt, entstanden, kann ich das?
Also wir wussten ja, hier werden 7 baugleiche Häuser gebaut. Mhm. Und 1 davon wird ein Wohnprojekt. Also es ist nicht so gewesen, dass hier ein Wohnprojekt gebaut wurde, sondern der Kooperationsvertrag hat uns ermöglicht, dass wir ein Haus von den 7, die anstehen, bekommen. Mhm. Und das fand ich schon ein Entgegenkommen, dass zum Beispiel die GSG dann, als wir gesagt haben, wir wünschen uns Haus 2, dem entgegenkam, weil in ihrer Planung hätten sie uns lieber in Haus 1 gehabt. Mhm. Und wir haben dann argumentiert, wir wollen ja auch gerne Nachbarschaft pflegen und wir haben den Eindruck, wenn wir im Haus 2 unseren Platz finden, dann gibt's die Fläche, die ja jetzt wirklich ein großes Geschenk fürs ganze Quartier geworden ist mit den Hochbeeten. Also da haben wir einfach gemerkt, wir dürfen sagen, was wir uns wünschen. Mhm. Und wir waren dann an einem Punkt, wo wir das Gefühl hatten, aus Jux und Dollerei haben die nicht Nein gesagt, sondern die hatten dann Gründe, warum sie unseren Wünschen nicht entsprochen haben. Und da haben wir einige schöne Sachen erlebt. Also wirklich Glück. Zum Beispiel haben ja alle Häuser nur so einen Balkon und vor unserem Eingang hier ist eine Terrasse. Mhm. Das ist nicht der ursprüngliche Plan gewesen, aber das war der Siedlungsgesellschaft klar, wenn da eine Gruppe draußen sein will, dann reicht denen ja so ein gemäuertes Balkon Köhnchen nicht aus. Und dann haben die da eine größere Fläche gestaltet und da ja nebendran die Wohnung schon von einem unserer Bewohnergemeinschaftsmitgliedern bewohnt wird, haben wir jetzt eine große Terrasse. Wenn wir mit mehreren sind, dann schiebt die Ute Steffen ihre Blumenkästen an die Seite und dann, also das sind vielleicht von außen betrachtet Kleinigkeiten, ja, aber für diejenigen, die da einziehen wollen, ein großes Geschenk.
Es ist ja im Leben doch im Grunde durchgängig so, dass es die Kleinigkeiten sind, die es ausmachen. Und ich erlebe es immer wieder, wenn ich irgendwelche Dinge vor mir herschiebe, wo ich, Mensch, das da wäre doch mal toll, wenn es, und dann stellst du fest, ach, es ist ja gar nicht so ein Aufwand und dann hast du es gemacht und ach, es ist ja so viel besser geworden, genau, jetzt, wo dieses Regal auf der Höhe hängt, dass dann tatsächlich die Flasche da auch sich reinstellen lässt, ja, und man nicht jedes Mal gucken muss, wo stelle ich das denn jetzt hin. Und das denke ich, natürlich ist das in so einem Projekt ganz ähnlich, dass es die Kleinigkeiten sind. Also klar, wenn ich einen Balkon habe, wo die Sonne hinscheint, da sitze ich öfter drauf, als wenn der...
Und das ist ja auch der Punkt, wo ich denke... In so einer Struktur, da wollten hier zwar 15 bis 18 Parteien wohnen, aber die GSG hatte halt einen Ansprechpartner, das war der Verein. Und da war ich in der privilegierten Situation, weil ich halt Vorsitzende war, dass ich da doch einen nahen Draht hatte. Und auch dann zum Beispiel die Pläne von den Höfen, durch die man jetzt ja reinkommt in unsere Wohnprojekte und auch in die anderen Häuser. Als ich die dann gesehen habe, wie die Architekten sich gedacht haben, wie der Hof aussehen sollte, habe ich mich getraut zu sagen, aber so ist doch nicht für Kommunikation. Mhm. Und dass dann der Herr Martin, der war damals da zuständig, mein Ansprechpartner, das nachvollziehen konnte und dann gesagt hat, ja, ich kann ja noch mal bei den Architekten nachfragen, die sollen uns noch mal was Neues aufmalen.
Ja.
Da bin ich total froh drüber, dass ich so mutig war, nicht in der Bittstellerrolle mich zu fühlen und zu denken, du musst jetzt ruhig sein, Hauptsache ist die bauen, ne? Sondern schon auch das, was ich mitbekommen hat und was ich wusste, mich getrauen zu sagen.
Ja.
Und das sagen zu dürfen, ohne mich schlecht zu fühlen, das ist für mich super gut. Und wenn es dann auch noch zu einem Vorschlag kommt, der dann beiden Parteien bedeutend besser gefällt, also die Realität von jetzt, haben wir kommunikative Bänke, die auch Herausforderungen bringen. Wo mehrere Menschen zusammensitzen, wird's auch laut.
Ja. Na, aber das, was du gerade angedeutet, diese Kleinigkeiten, auch dafür sieht man hier ja Beispiele. Also dieses, ohne jetzt da einen Beruf abwerten zu wollen, aber wenn ich bin ja selbst... durchquere ich hier diese diese Siedlung gelegentlich und dann stelle ich fest, dass die Planer sich bestimmt was dabei gedacht haben, als sie die Wege angelegt haben, aber die Menschen, die da durchgehen, die denken sich auch was und dann sieht man halt hier und da die Trampelpfade, die nicht gepflastert sind, weil es einfach komplett naheliegend ist, dort durchzugehen.
Genau.
Und vielleicht sollte man da mal statistische Erhebungen machen, wie viele tatsächlich dann so um die Ecke rumgehen und wie viele sagen, nee, der Trampelpfad hier, das ist mein direkter Weg.
Da können wir auch noch Einfluss drauf nehmen, weil das ist ja so ein Engagement, was wir dann also vom Verein aus in Anspruch genommen haben, zu sagen, hier ist eine Huppelpiste, die ist unerträglich, auch für unsere Nachbarn. Das war eine schöne Initiative. Damals mit zwei Rollstuhlfahrern, die in der Nachbarschaft wohnen, hatte ich die Landesberatungsstelle Barrierefreies Bauen und Wohnen eingeladen und die haben uns dann ein Gutachten geschrieben. Und also diese Huppelpiste müsste auf jeden Fall in Ordnung gebracht werden, beziehungsweise neu, große Baumaßnahme, viel Geld, ruht irgendwie so, wird nicht wirklich vorangetrieben, aber ich erinnere immer wieder dran und spätestens, wenn diese Huppelpiste gemacht wird, finde ich, sollte auch der Weg, der Trampelpfad von jetzt ordentlich angelegt werden, also damit die Nutzer nicht Trampelpfade gehen, sondern Wege nutzen.
Ja. Ja, aber das finde ich sehr schön, was du gerade eben gesagt hast. Also dieses festzustellen, dass auch da, wo man vielleicht im ersten Moment Hemmungen hat, zu fragen, dass, wenn man denn fragt, sich oft genug was tut. Und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, was auch in meinem Beruf als Journalist, da kommt es ja auch manchmal vor, willst du da jetzt anrufen? Das nervt die doch bestimmt. Und in aller Regel ist es so, dass gerade dann, wenn man denkt, ah, das ist jetzt wirklich schwierig oder man stellt vielleicht auch unangenehme Fragen, es kommt fast nie vor, dass jemand sagt, nee, lass mich doch in Ruhe, sondern in der Regel, wenn man fragt, bekommt man auch Antworten und häufig sind die weitaus besser, als man sich vorher zu hoffen gewagt hatte.
Ich kann da jetzt vielleicht bei der Gelegenheit einen meiner Sätze einfließen lassen, die mich begleiten. Und das war zu Marburg-Zeiten, also vor 50 Jahren, habe ich an einem Fahrrad einen Aufkleber gelesen: Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Und ich sag lieber, wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Engagement, weil ich halt, kämpfen ist ja so ein bisschen schwieriges Wort, finde ich. Aber also da denke ich ganz oft dran, weil ich, wenn ich mich nicht traue, mit den Dingen, die mir wichtig sind, nach außen zu gehen, dann werden die nicht passieren. Und wenn ich gefragt habe, habe ich alles gemacht dafür. Ja. Dann kann ich mich auch verabschieden vielleicht von einem Traum. Aber ich habe mich ja dafür eingesetzt.
Ja. Wir waren an der Stelle, als hier Baubeginn war. Und dann gab es ja von Vereinsseite, war ja dann auch irgendwie, also es war ja nun nicht so, dass ihr euch habt hinsetzen können, aber gerade eben geklärt und habt gesagt, so, wir machen jetzt mal einen architektonischen Entwurf, sondern ihr hattet eine Vorstellung und einen Wunsch und dann stand dem plötzlich ein realer Gebäudeplan gegenüber. Und jetzt war ja dann wahrscheinlich die Aufgabe zu sortieren, wie eng deckt sich das mit dem, was wir tatsächlich brauchen oder wollen und wie gleichen wir das aus, was nicht passt? Also ganz konkret, wer zieht ein, für wen ist möglicherweise kein Platz? Wie habt ihr das sortiert bekommen?
Da hatten wir große Sorge vor diesem Prozess und haben uns damals auch professionelle Hilfe geholt, weil also es war unser wichtigstes Anliegen, dass nicht die Idee schlecht geredet wird, sondern dass an bestimmten Punkten bestimmte Dinge nicht eintreten durften, aber nicht, weil die Idee schlecht ist, sondern weil die Rahmenbedingungen nicht gepasst haben. Und da haben wir Geld in die Hand genommen und da gab es auch eine Förderung vom Land. Da haben wir ja vorhin schon mal über Gelder gesprochen. Manchmal ist es ja auch anstrengend, wenn man welche bekommt. Dann habe ich dann da einen Antrag geschrieben, dann musste ich einen Nachweis schreiben. Aber wir konnten dadurch mit einer Mediatorin zusammen sein, mit der wir nochmal bestimmte Schritte und Gedanken sortiert haben. Und die hat dann auch letztendlich mit uns entschieden, wer in welche Wohnung zieht. Und da gab es ja festgelegte Kriterien. Also manche Wohnungen waren sozial gefördert, manche waren frei finanziert. Dadurch war ja schon klar, nur Menschen mit Wohnberechtigungsschein dürfen in die geförderte Wohnung. Und wir hatten die Ordnung für uns, 2 Paare und 4 Single, sozial gefördert. Und das ging auch auf, da hatten wir Glück. Und dann waren wir nachher total überrascht. Es gab keinen Konflikt. Es hat sich gut verteilt. Wir haben jeder seine Wohnung gehabt. Und das war Glück. Es hätte auch anders ausgehen können.
Und wie viele Menschen waren es ungefähr, die dann hier eingezogen sind? Also so wie ich dich bisher erlebt habe, bist du jetzt gleich wahrscheinlich die exakte Zahl sagen.
wird jetzt diffizil. Nicht alle Wohnungen, die hier drin waren, haben für uns gepasst. Deswegen durften wir auch Menschen, die mit uns wohnen wollten, in einem Nachbarhaus einquartieren. Und wir hatten aber auch 2 Grundrisse von Wohnungen, die konnten wir nicht belegen, weil wir nicht so viele Paare waren. Deswegen gab es da schon so ein bisschen ein Durcheinander. Und der ist auch schwer zu transportieren, aber der war nicht schwer zu leben. Also ist nur jetzt, wenn ich das erzähle, ist das so ein bisschen ein Durcheinander. Also wir waren von Anfang an 18 Menschen in, ich glaube, 15 Parteien oder sowas. Und dann können die ja nicht alle hier sein, wenn 2 Wohnungen nicht gepasst haben. Da ergibt sich das ja draus. Ja. Also es gibt Menschen, die gehören zur Bewohnergemeinschaft, aber die wohnen nicht unter diesem Dach. Weil ja halt Grundrisse und Menschen zusammenpassen müssen. Ja.
Und gab es denn dann so richtig so mehr oder minder einen zentralen Tag oder eine Woche, wo dann hier plötzlich alles belebt wurde, oder hat sich das ein bisschen gestreckt, dieser Einzugsprozess?
Da waren wir super gut. Also wir haben uns mit der GSG verabredet für die Mietverträge. Das haben wir alle zusammen gemacht. Das war dann so Ritual, finde ich. Das war schon eine besondere Situation. Da waren wir, glaube ich, da im alten Schlachthof irgendwie in so einem Raum. Da haben die einen Raum. Und da haben wir anschließend uns dann in diesem alten Tagesstätte zum Düppekuchenessen verabredet. Also das haben wir wirklich gefeiert. Das war Mietverträge ist schon das Erste. Und dann haben wir versucht, dass eine dieser Sätze, die ja ein Wohnprojekt auch ausmachen, heißt Teilen bringt Gewinn, haben wir versucht, ein Umzugsunternehmen zu finden, was uns gemeinsam aufklärt über seine Konditionen. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wie schaffen die das? Haben die uns angeboten? Und dann wurde hier, nicht alle sind mit denen. Hier gibt's keinen Zwang. Mhm. Also gibt's nicht, du musst dann mit dem. Also nur, es war halt praktisch für das Unternehmen, weil das hat halt mehrere Interessenten gehabt und wusste dann ein Personenhaushalt, zwei Personenhaushalt, Haus. Und dann haben die uns Termine gemacht und dann haben zwei den ersten Einzug gemacht und dann am nächsten Tag die nächsten. Und das ging relativ flott, wo wir dann hier drin waren.
Also das heißt, so innerhalb von ein, zwei Wochen war die Bude voll.
Genau.
Und das muss ja dann schon ein besonderer Moment gewesen sein, denn zu dem Zeitpunkt, ich nehme an, dass da auch Kontinuität in dem Verein drin war, ist
wir
ja das,
uns alle.
Wo man jetzt ein Jahrzehnt darauf hingearbeitet hat, wenn das dann plötzlich Realität ist, das ist ja schon.
Das ist ein großes Highlight, ja. Und gleichzeitig natürlich auch die Herausforderung für jeden Einzelnen, weil ein Umzug, das weiß ja jeder, ist ja schon auch was zu stemmen ist. Mhm. Also man muss ja auch persönlich was schaffen. Aber wir hatten zum Beispiel uns vorgenommen, wir haben auf jeden Fall hier unten schon unsere Küche fertig, dass es einen ordentlichen Ort gibt, wo man auch was kochen könnte, wenn es in den anderen Wohneinheiten noch ein bisschen ruckelt oder so. Und wir hatten auch schon unsere Tische hier unten und wir hatten entschieden, jeder bringt einen eigenen Stuhl mit in die Gemeinschaftswohnung, also aus seinem Inventar, weil die meisten haben sich ja auch verkleinert. Das war alles ganz unproblematisch. Und das ist ja letztendlich geblieben. Wir haben noch immer ganz vielfältige Stühle hier, weil es eigentlich ein guter Ausdruck ist von Individualität, weil die bleibt ja auch im Wohnprojekt bestehen. Ja. Wir geben uns ja nicht auf durch die Tatsache, dass wir gemeinschaftlich wohnen.
Ja. Und vielleicht nochmal, also du hast es ja schon angesprochen, also es gibt zum einen den Bereich der Terrasse, also vielleicht sollten wir insgesamt, weil nicht jeder wird ein Bild vor Augen haben, es handelt sich hier um, Grundfläche ist quadratisch der Gebäude, es ist so im Erdgeschoss sind rundherum verteilt Terrassen, die eigentlich relativ abgeschlossen sind, oder sind die in eurem Falle alle eher offen nach
draußen? Die Balkone, also nur bei uns hier unten ist eine Terrasse, der Rest hat schon sein Mäuer schon vor dem Balkon.
Ja, also im Eingangsbereich ist es offen, um eben diese Terrasse, die ist ja schon groß, das ist jetzt, da kann man auch mal mit 20 Leuten sitzen.
Würde mit 20 wird es schon kuschelig, aber
aber es geht.
Ja, ja.
Und dann geht's nach oben, sind es zwei, drei Wohngeschosse?
Drei Etagen wohnen wir oben drüber.
Und Stauraum im Keller gibt es nicht.
Nein, es gibt keinen Keller, aber im Speicher.
Auf dem Dachboden.
Und auf dem Dachboden, das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich sehr gerne drüber spreche, weil da haben wir zum Beispiel gemeinsam einen Trockner. Das fand ich was total Tolles. Ich hatte nie in meinem Leben einen Trockner. Jetzt wurde ich dann, ich sag dann immer so, Anteilseignerin. Also ich habe meinen Beitrag geleistet, damit wir einen neuen Trockner kaufen konnten. Die Irmgard Große hat sich die Mühe gemacht, das organisatorisch jetzt zu handeln. Und der Jörn Große hatte sich gekümmert, dass das einen guten Platz hat, dass das einen Anschluss hat. Und das ist alles in besten Händen. Und ich kann einfach eine Etage höher gehen, weil ich wohne im dritten Stock. Ich gehe dann auf den Speicher und dann kann ich einen Trockner nutzen. Tja. Super gut, finde ich. Und so haben wir noch mehr Sachen. Also ich würde eigentlich lieber über die Vorteile von neuem Wohnen sprechen, als wir über die Geschichte. Aber wir waren ja jetzt auch schon lange drin in der Geschichte.
Ja, erinnert mich jetzt tatsächlich dran. Auch ich habe nur einmal in meinem Leben wirklich Zugriff auf den Trockner gehabt, wobei das jetzt auch tatsächlich nichts ist, wo mein Herz dran hängt. Aber das war die Zeit, als ich in der Wohngemeinschaft während des Studiums war. Und gerade da war das dann manchmal schon praktisch, wenn man auch nicht genügend Sachen vorhalten konnte und dann vielleicht irgendwie schnell was braucht. Und okay, das ist in der Stunde auch wieder trocken.
Und das ist unter diesem Satz, den mir so ein Wohnprojekteberater mal geschenkt hat, Teilen bringt Gewinn, hat er mal bei einer Veranstaltung von uns gesagt. Und das habe ich also sehr in mir aufgenommen, weil das, finde ich, kann ich an ganz vielen Stellen hier so erzählen. Also wir haben vorhin davon gesprochen, hier war Mittagessen gerade heute, keine Pflichtveranstaltung, aber ein Angebot, was ich super gut finde. Ne? Oder dass zum Beispiel eine von uns hat einen Fensterputzer aufgetan, dann liegt zweimal im Jahr in der Gemeinschaftswohnung ein Zettel, er kommt wieder, dann, wenn ich will, kann ich mich eintragen. Also ich brauche mich dann gar nicht selber kümmern und das ist eine total nette Beziehung, wenn man immer wieder den gleichen Fensterputzer erlebt und von dem mehr erfährt. Ne? Und das ist genauso auch mit der Tatsache, dass eine Fußpflegerin hier ins Haus kommt, die dann nicht von einer Wohnung in die andere geht, sondern in dem Raum, in dem wir jetzt auch gerade sind, eine Kundin nach der anderen bedient. Ne? Das sind,
was für alle Beteiligten ja ist gut ist. Sie braucht nicht rumlaufen, man selbst muss nicht gucken, ob nicht vielleicht doch irgendwo was in der Ecke gelandet ist.
Ja, aber das ist auch ein interessanter Aspekt. Also wie erleben wir es dann verschieden? Dann kommen wir zu diesen Herausforderungen, die es ja auch hat. Also ich möchte zum Beispiel nicht vorne in die Gemeinschaftswohnung gehen und hier reingucken, wo die Fußpflege stattfindet. Andere haben das anders erlebt. Und dann gibt es einen Termin beim Bewohnergemeinschaftstreffen, was ja monatlich stattfindet, wo wir auch alle sein sollten. Und es ist in der Regel auch wirklich so, da sprechen wir darüber und dann stellen wir fest, hier soll nichts stattfinden, was Einzelne stört. Also Fußpflege kein Problem. Manche finden auch Fußpflege überhaupt nicht so gut, aber da muss man halt dann schon auch so seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurückstellen lernen, wenn man in der Gemeinschaft lebt, weil für das Ganze ist es ein großer Gewinn, dass hier jemand ist. Nur so. Und dann ist eben die Tür geschlossen und dann sitzen die draußen, die da als nächstes kommt, dann macht es mir überhaupt nichts aus, wenn ich in die Gemeinschaftswohnung gehe, weil...
Und das klang ja gerade nach einer Lösung, die dann schnell und einfach und unkompliziert gefunden wurde. Was mir bei den Dingen, die du jetzt erzählst, gerade so einfällt, ist also die Qualität von all dem. Andererseits ja aber in den letzten Jahren schleichend, aber doch sich fortsetzend, so eine gesellschaftliche Entwicklung hin zum Rückzug, zum weniger gemeinschaftlich Dinge tun. So, also da, wo früher, ich sag dann immer, wie die Qualitäten waren, sei mal ganz überhaupt nicht drüber gesprochen. Aber es gab halt doch reichlich Begegnungsstätten, die man auch aufgesucht hat, wo man in Gesellschaft war. Und die verschwinden ja zusehends. So, die Eckkneipe gibt's schon lange nicht mehr und den Krämerladen, wo man mit dem Kassierer noch ein bisschen sprechen kann oder mit den anderen, die dort einkaufen gehen, weil man sie auch kennt, wird verdrängt von Discountern, wo die Kassiererin, während ich noch am Bezahlen bin, schon die nächsten Sachen drüber ziehen muss. Und so weiter. Und ich habe oft das Gefühl, dass es wundert mich halt richtig, dass das überhaupt so ausgehalten wird, also dass da nicht mehr Bedarf und Bestreben danach ist, doch irgendwie wieder mehr in Gesellschaft reinzugehen. Spürt ihr das denn hier auch irgendwo, dass das, also es gibt ja da zwei Möglichkeiten, die da passieren. Entweder, dass man sagt, Mensch, toll, wir haben das aber noch, ich habe hier Nachbarn, die ich kenne und mit denen ich sprechen kann und mit denen ich auch mal gemeinsam esse. Oder ist da auch diese allgemeine Tendenz zu spüren, nee, wir machen hier eine Klappe um uns rum und da soll keiner sehen, was los ist?
Also das Letztere, das würde ich ausschließen. Also wenn ich jetzt an unsere Bewohnergemeinschaft denke, sehr wohl gibt es bei jeder Partei mal Zeiten, wo, also das kann ich auch für mich persönlich sagen, wo meine Kraft nicht reicht für noch mehr nach draußen, wo ich so mit meinem beschäftigt bin, dass ich dann nicht zum Beispiel zum abendlichen Treff um 19 Uhr, hier treffen sich immer so ein paar, die draußen dann oder hier drin zusammen schwätzen, da gehe ich dann nicht hin, weil mein Kopf ist dann schon so voll oder ich kann nicht noch hören, was andere sagen. Also sowas gibt's ja in jeder, bei jeder Mietpartei, sag ich jetzt mal so, das ist nicht das richtige Wort für uns, aber bei allen. Das Grundsätzliche, keine Lust auf Begegnung haben, das sehe ich überhaupt nicht.
Ja, weil ich, wie gesagt, ich wundere mich da ein bisschen, weil es ja eben ein schleichender Prozess war, aber er ist ja nicht von der Hand zu weisen. So ist,
nee, ich meine, nicht umsonst wird ja jetzt überall das Thema Einsamkeit propagiert. Mhm. Also wir haben ja ein Bundesministerium, ein Landesministerium, das sich damit beschäftigt und jetzt kommen ja auch demnächst diese Engagementwochen in der Stadt Neuwied unter dem Thema Einsamkeit. Mhm. Also das ist ja wirklich ein zentrales Thema. Also das hat ja ein bisschen auch was dann, weil das ist ja dann die Folge, wenn ich mich zurückziehe. Mhm. Manche kommen da gut mit zurecht und andere leiden aber auch unter diesem Rückzug, den sie dann nicht mehr selber überwinden können. Und das ist ja was hier durch die Begegnungen im Haus, weil man sich halt kennt. Also ich glaube, dass es das Phänomen gibt, aber ich teile es zum Glück nicht, sag ich jetzt mal.
Ja, na gut, hängt natürlich sicherlich auch damit zusammen, dass ihr schon im Vorfeld als Verein ja eine relativ klare Zielsetzung hattet und auch lange darauf hingearbeitet habt, so dass dann auch wirklich davon auszugehen ist, wer hier dabei ist, der ist auch mit Überzeugung dabei und nicht aus Verlegenheit. Und
ja, das war ja der Punkt, wo ich vorhin beim Älterwerden drüber gesprochen habe, wo ich gesagt habe, wenn man sich die Chance gibt, drüber nachzudenken, wer bin ich dann, was will ich dann? Also ich war wie mein Vater, ich wusste, ich brauche Menschen und ich habe erlebt, für ihn war das irgendwann nicht mehr möglich, übers Verwitwetsein, aber im Besonderen übers nicht mehr raus können.
Ja.
Und es ist eine Illusion zu meinen, dass wenn man alt wird, die Menschen kommen zu dir. Das habe ich auch gelernt. Mein Vater hat viele Menschen bei uns im Dorf, ich bin in einem ganz kleinen Dorf groß geworden, der hat ganz viele Menschen besucht. Aber als er alt wurde, da gab es keine noch Älteren, die zu ihm kamen. Als er bedürftig wurde, waren die Strukturen nicht mehr da. Die Menschen im Dorf sind zur Arbeit. Mein Vater ist dann an den Kastanienbaum gegangen, so lange wie er noch konnte, und hat den Autos zugewinkt. Und das war dann für ihn gut, aber als er nicht mehr raus konnte, da wurde es echt schwer. Ja. Und das ist das, wo ich finde, wo ich so glücklich bin, darüber brauche ich nicht mehr nachzudenken. Das wird mir nicht passieren. Wenn ich hier bin, kann ich raus, weil ich in einem barrierefreien Haus wohne. Und wenn ich meine Wohnung verlasse, dann begegne ich Menschen, die ich kenne. Und da ich schon so lange mit denen lebe, klopfen die auch bei mir an, weil die müssen nicht 5 Wege gehen, bevor sie mich besuchen, sondern wir leben unter einem Dach. Hm. Ich empfinde es für Altwerden eine super gute Voraussetzung.
Jetzt seid ihr ja aber eben aus dieser Situation eine Gruppe, die sich gefunden hat, die in dem gemeinsamen Ziel sicherlich auch eine Gemeinschaft schon hat entstehen lassen, die dann das Ziel auch hat realisieren können. Also so ein bisschen die Pioniere, könnte man ja beinahe sagen, die sich hier diesen Zeppelinhof 2 erobert haben. Und dann kehrt aber ja auch ein bisschen einen Alltag ein, offensichtlich, ich krieg's ja im Vorbeigehen zumindest mit, ein schöner und gemeinschaftlicher Alltag. Aber es passieren ja sicher auch Dynamiken, dass Menschen nicht mehr dabei sein können, dass es Auszüge gibt, das Leben spielt ja alles Mögliche. Wie geht ihr dann damit um? Also das Projekt lebt ja auch davon, dass es lebt und dass es lebendig bleibt. Wie sorgt ihr dafür, dass dieser Spirit erhalten bleibt, der euch zusammengeführt hat?
Also das ist ja eine spannende Aufgabe, die kommt, wenn man gemeinschaftlich wohnt, ne?
Mhm.
Weil am Anfang kommt man ja zusammen, dann hat man eine Strecke und wenn man dann über Strukturen nachdenkt, über Ordnungen nachdenkt und wenn ich ja davon spreche, soll möglichst noch ein zweites geben, dann soll ja dieses erst recht nachhaltig funktionieren.
Ja.
Und deswegen haben wir es ja auch schon einmal geschafft. Also es ist noch niemand verstorben. Alle, die hier eingezogen sind, leben noch mit uns. Und wir haben drei sehr gut beieinander seiende über 80-jährige Frauen, 85, 86, ich weiß immer nicht so ganz genau, weil eigentlich sind die Jahre
fragt
so unbedeutend.
Man ja auch nicht.
Nee, ist auch so unbedeutend, weil also lebendig ist gut und sich gut fühlen ist noch besser dabei. Dann ist es doch egal, wie viele Lebensjahre ich habe. Aber ich weiß, dass sie über 85 sind. Das habe ich mir irgendwann mal gemerkt. Und dann haben wir ja einmal die Situation gehabt, dass eine Wohnung frei wurde in unserem Haus, die wir zuerst nicht beziehen konnten. Und da haben wir ja die erste Integrationsarbeit geschafft. Also es kam ein Ehepaar aus dem Ruhrgebiet zu uns, weil die es gemeinschaftlich wohnen wollte. Die waren auf der Suche nach gemeinschaftlich wohnen und haben so einen großen Schritt gemacht und sind dann Mitglied der Bewohnergemeinschaft geworden, nach einem relativ kurzen Zusammenkennenlernen. Und es gab auch dann danach nochmal...
Also wirklich, deren Ziel war, sie möchten gemeinschaftlich wohnen und dafür haben sie auch alles andere hinter sich gelassen, haben gesagt, so Ruhrgebiet, schön und gut, aber... Wenn wir da gemeinschaftlich wohnen können und hätte das jetzt in Pusemuckel gestanden, dann wären sie nach Pusemuckel und so ist es dann Neuwied geworden.
Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo die Grenze wäre, ne? Aber für die waren wir attraktiv genug, sage ich jetzt mal so, dass sie alles, was sie da hatten, aufgeben mussten. Und das war schon viel.
Mhm.
Also das, wenn man ja so einen Ort verlässt, dann verlässt man ja auch seine Freunde, seine Ärzte, sein Engagement. Mhm. Aber also... Das ist ja gelungen und das Ehepaar ist jetzt Teil der Bewohnergemeinschaft und hat sich dann auch weiter mitgekümmert, dass es vorwärts geht. Und dann sind das ja die Dinge, die parallel auch jetzt laufen, dass man auf den Plattformen, die es gibt ja wirklich Plattformen, wo ausschließlich Menschen unterwegs sind, die neues Wohnen, sag ich mal, als Überbegriff suchen. Und da suchen wir jetzt und da haben wir jetzt auch deutlich gemacht, hier wird jetzt ein Platz frei. Bei uns wird eine Wohnung frei, nicht weil jemand gestorben ist, sondern weil jemand seinen Lebensmittelpunkt verlegt.
Mhm.
Und das ist jetzt die Situation, in der wir sind. Das ist eine besondere. Wir suchen wirklich ganz wertvoll und engagiert und nachhaltig jetzt jemanden, der die Lücke füllt, die diese junge Mitbewohnerin hinterlässt, weil es ist uns völlig klar, es müssen jetzt Junge dazukommen. Es gibt schon zwei, die noch unter 60 sind und da muss ein weiterer dazukommen, damit wir nachhaltig bleiben.
Ja.
Weil wenn wir nur jetzt wieder Gleichaltrige dazunehmen, dann sind wir irgendwann alle, ich sag mal so Asbach uralt und dann kommt erst recht kein Junger mehr. Wir müssen aufpassen, so wie die Wohnprojekte, die generationsverbindend sind, immer mehrere Familien haben müssen, müssen auch Wohnprojekte 50 plus immer so paar dabei haben, die wenigstens 60 sind.
Ja.
Und das ist jetzt die spannende Aufgabe, der wir uns stellen, aber auch zuversichtlich stellen, weil es gibt diese Menschen, die schon rechtzeitig drüber nachdenken, wie sie gut leben können.
Ja, schön. Ich finde gerade den Gedanken nicht mehr, der mir in dem Zusammenhang
bei den Aufgaben finde ich, sind was ist Gutes im Wohnprojekt, was ist Gewinn, was ist Herausforderung?
Ich habe ihn wiedergefunden, weil das ist ja ein bisschen so hört sich jetzt an wie Gartenpflege oder so, also dass man eben schaut, dass der Mix weiterhin stimmt und da wo das nicht passiert, also auch das merkt man ja hier in der direkten Umgebung und ich habe es dort, wo ich in Hamburg gelebt habe, da war das extrem auffällig, was halt passiert. Das war halt so ein Nachkriegsbau mit mehreren Etagen, relativ kompakte Wohnungen und ich weiß gar nicht, wie viele, es waren einige Mietparteien da drin und als ich dort eingezogen bin, lebten dort praktisch zu 90% Witwen, weil die übrig geblieben sind. Das Gebäude war halt so in der frühen Nachkriegszeit, frühe 60er, von jungen Familien, die sich nur eine kleine Wohnung erlauben konnten, bezogen worden. Die Kinder waren alle längst ausgezogen, die Männer alle weggestorben und das ganze Gebäude voll mit Witwen. Das war das, was mir in dem Zusammenhang so einfiel, dass da eben, dass es Pflege braucht, um nicht plötzlich in so eine komische
Schieflage zu kommen, ja, finde ich halt, ne?
Ja, ja. Und das auch hier, wenn man den Raiffeisenring anschaut, ist ja eine ähnliche Historie. Auch das ist ja ein großes Areal, was innerhalb kürzester Zeit entstanden ist, was damals, also ich habe selbst eine Zeit hier gewohnt in diesen Zeiten, was da an Kindern hier draußen unterwegs war, das wird man so hier nie wieder sehen, weil die Mischung natürlich eine ganz andere geworden ist und weil halt nicht irgendwann plötzlich alles leergefegt wird und wieder junge Familien reinkommen.
Ja, zumal halt natürlich, als die gemeindliche Siedlungsgesellschaft hier diese Häuser gebaut hat, es ja klar war, in einer super guten Infrastruktur entstehen barrierefreie Wohnungen. Mhm. Und die Menschen mit Handicaps und die älter werdenden Menschen, die brauchen die ja. Und durch mein Engagement im Quartier habe ich ja dann so wahrgenommen, wie viele hier auch verpflanzt worden sind von ihren Kindern. Mhm. Also die Kinder haben sie nach Neuwied geholt, weil sie gewusst haben, ah, jetzt gibt's hier eine barrierefreie Wohnung, da kann dann meine Mama, mein Papa besser leben als wir in seinem Haus, dann wurden die auch umgezogen. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Ja, ja.
Aber hier sind schon auch einzelne Frauen tendenziell. Es gibt aber auch einzelne Männer hierher gekommen, weil es jetzt hier barrierefreien Wohnraum gibt. Und das ist schon noch Aufgabe, ein Stück weit der Siedlungsgesellschaft ein bisschen auf die Durchmischung zu achten, dass eben auch noch andere Menschen hier einziehen wie nur Ältere. Also ich habe damit keine Schwierigkeiten, aber es ist halt für ein Quartier ein anderes Klima, wenn es dann überhaupt keine Kinder mehr gibt, wenn es da überhaupt keine Jugendlichen mehr gibt, dann gibt's ja irgendwann so eine Totenstille. Und das ist nicht unbedingt mein Ziel, auch wenn ich mich selber drüber ärgere, wenn es dann mal abends 22.30 Uhr im Sommer ist und in der Nachbarschaft die Kinder noch immer draußen spielen. Also das ist schon was, wo Verschiedenartigkeit der Kulturen in dieser Ecke aufeinanderprallen. Und das ist ja schon auch manchmal herausfordernd, wo man dann so schauen muss, wie erreicht man wen. Also ich finde, bis 10 Uhr werde ich mich nicht, also 22 Uhr beschwere ich mich nicht, aber dann finde ich schon, darf ich auch.
Ja, darf man auch.
Genau, ja. Finde ich auch. Aber das ist spannend.
Wenn du jetzt mal zurückschaust, wir fangen mit dem Negativen und dann mit dem Positiven an, vielleicht gibt es ja auch gar nichts Negatives, gibt es irgendetwas, was du dir selbst davon erhofft hattest, wenn dieser Traum Realität würde, wo du sagst, nein, das ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und andersrum gibt es vielleicht auch Dinge, an die du gar nicht gedacht hast und wo du sagst, Mensch, ich habe mir viel Tolles dabei vorgestellt, aber es gibt ja noch Dinge, die sind noch viel toller, an die habe ich gar nicht denken mögen. Fallen dir da Beispiele für ein?
Also ich persönlich kann das für mich ganz klar so sagen. Also ich erlebe hier Verschiedensein und ich kann für mich sagen, ich träume halt schon ein Stück weit von Gleichklang und Harmonie und ähnlichen Interessen. Und mit dem, was mich halt auch ausmacht, warum wir letztendlich auch hier angekommen sind, mit engagiertem Sein, also die Welt mitgestalten, Hallo sagen an einem bestimmten Punkt, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte Hallo sagen und dann auch vielleicht nervend sein dabei und nachhaltig da dranbleiben punktuell. Da hätte ich gerne Menschen, die so ähnlich ticken. Die vermisse ich ein bisschen hier. Mhm. Aber ich bin halt in einem großen Respekt vor Verschiedensein. Aber das andere wäre halt toll, wenn man so merken würde, ja, das will noch jemand. Also ich finde, das ist Lebensqualität. Mhm. Mein Glück ist halt, ich muss ja nicht mich nur auf das Wohnprojekt beschränken. Ich lebe ja auch in meiner Stadt. Ich sag unheimlich gerne meine Stadt, weil ich bin so froh, dass ich hier angekommen bin. Ich habe ja großen Verlust erlitten, als ich von Marburg weg bin. Und das ist jetzt schon 40 Jahre her, aber ich erinnere mich noch gut an diese junge Stadt, an dieses Lebendige, was ich da hatte. Und jetzt bin ich so zu Hause in Neuwied an so vielen Stellen, dass das nicht so was ganz Schlimmes ist. Mhm. Aber das ist was, was ich schön gefunden hätte. Und was mehr ist, als ich mir erhofft hat, sind die Beispiele von Teilen bringt Gewinn.
Mhm.
Also das Beispiel mit dem Fensterputzer, mit dem Trockner erzähle, da habe ich nicht von geträumt.
Mhm.
Das ist Zugabe.
Ja.
Und das macht schon was mit der Lebensqualität, dass wir das Glück haben, in aus meiner Sichtweise so schönen Wohnungen zu wohnen. Mhm. Ich war noch nie in Erstbezug. Also so, das ist ja macht ja schon was mit dem Lebensgefühl. Und deswegen kann ich für mich persönlich sagen, da gab's noch Zugaben.
Mhm.
Also dass ich zum Beispiel, das finde ich auch ein großes Geschenk, wenn ich mit meinem Mann zusammen spät frühstücke und Lust hätte auf eine Dreierkonstellation, da kann ich einfach einmal unten drunter anrufen oder eine SMS schicken. Und dann kommt jemand gerade so, wie er ist, wenn er Lust und Zeit hat, dazu. Finde ich einen totalen Gewinn.
Ja.
Also wenn ich Muse habe, kann ich fragen. Fragen muss ich. Also das finde ich, das ist ja das, ich frage und der andere darf ja oder nein sagen. So was, was mich ausmacht, dass ich mich traue zu fragen. Also mehr als mein Mann manchmal gut findet.
Ja, aber das hatten wir ja vorhin schon mal, dass das mit dem Trauen zu fragen durchaus Qualität ins Leben bringen kann.
Ja, genau.
Jetzt hast du, bist du ja gerade fast, es wirkte auf mich so, als wärst du etwas ins Schwärmen geraten, etwas, was den meisten angestammten Neuwiedern ja etwas schwerfällt. Dann dürfte es dir ja bestimmt auch leicht fallen, auf die Frage zu antworten, die ich jedem Gast beim Podcast hier dann feststelle, nämlich was fällt dir spontan ein, wenn ich dich nach deinem Lieblingsort in Neuwied frage?
Da kann ich nur sagen, es gibt nicht einen Ort. Es gibt Begegnung mit Menschen, das ist Liebling. Also durch die Stadt zu laufen und Menschen zu treffen, die anzugucken und wir kennen uns, wir erkennen uns und ich bin beschenkt durch die Begegnung. Das ist für mich wertvoller wie Ort.
Mhm.
Wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf Ort, dann würde ich wahrscheinlich durch meine Zeit, die ich in der Stadt hier verbracht habe, Rommersdorf sagen, aber auch, weil da wieder Geschichten dranhängen mit Menschen.
Ja. Ja, sehr, sehr intensiv. Also das ist ja auch sehr identitätsstiftend dort und es ist ja auch wirklich faszinierend. Ich habe noch finstere Erinnerungen, wie es dort in den 80er Jahren aussah, bevor diese Stiftung sich so darum gekümmert hat. Und ich kenne eben einige von denen, die daran beteiligt sind und da dann diesen Stolz und das Glück wahrzunehmen, da etwas wiederbelebt zu haben und aber auch in Gemeinschaft damit zu sein und gemeinsame Aufgaben schweißen natürlich ganz anders zusammen als einfach nur beisammen sein.
Ich habe hier einen Mann, der fotografiert und es gibt ein Foto, wo unser Sohn in Rommersdorf in dieser jetzt restaurierten Kirche stand, wo noch kein Dach drüber war.
Mhm.
Und das ist was, wo ich denke, was haben Menschen da bewegt, weil die was bewegen wollten. Ich kann da jetzt heute zum Beispiel zu Boris Weber gehen, dem ich sehr gerne folge, wenn er Stücke inszeniert. Und das ist sowas, wenn ich dann mich für einen Ort entscheiden müsste, würde ich durch den Zusammenhang, dass ich halt in Heimbach-Weiß angekommen bin in Neuwied, dass es Rommersdorf ist.
Gut, gibt es noch Dinge, die wir jetzt hier bezogen auf euer GEWO-Projekt nicht gesagt haben, die noch dringend Erwähnung finden sollten?
Die spannende Frage, wie finden Menschen Zugang zu dem Thema?
Mhm.
Und dass wir halt jetzt im Moment gerade aktuell jemanden suchen, aber ich weiß nicht, in welchem Zeitraum der Podcast der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird, ob das dann nochmal unterstützt werden könnte.
Das geht relativ flott.
Das wäre ein schönes
Bonbon. Also aktuell ist hier eine Wohneinheit in absehbarer Zeit für zwei Personen verfügbar sein.
Genau.
Und du hast vorhin drüber gesprochen, dass du dir wünschen würdest, dass es Folgeprojekte gibt. Wenn jetzt jemand hier die Inspiration dafür findet und sagt, ja Mensch, da hat sie recht, eigentlich denke ich da ja auch schon lange drüber nach. Du hast ja damals viel Inspiration von außen holen können. Wenn da jetzt jemand auf dich oder auf euch zukommen würde und sagen, ich könnte mir das vorstellen, darf ich mal ein bisschen gucken, steht die Türe halb offen, oder?
Nee, die steht sperrangelweit. Also das ist wirklich was, das habe ich ja schon auch so durch diese lange Strecke erleben dürfen. Hier waren Menschen zu Besuch und es gibt jetzt in Mayen und es gibt in Remagen einen Verein. Hm. Und die wollen das Gleiche realisieren wie wir und die sind hierher gekommen und haben angefangen zu schauen und ich habe die ermutigt und blieb an der Seite und wir sind in Verbindung. Am Samstag kommen uns zum Beispiel die Rehmagener wieder besuchen, einfach damit die wieder sich Schwung holen, dran zu bleiben. Und deswegen würde ich alle Menschen, die versuchen wollen, sich da auf den Weg zu machen, gerne unterstützen. Und man kann ja immer zum runden Tisch kommen, den wir ja einmal im Monat anbieten. Und zurzeit wegen dieser Suche nach einer neuen Mitbewohnenden, auch wirklich jede Woche, sind wir jetzt mittwochsabends hier und machen die Tür auf zum Kennenlernen für die unter 65-Jährigen. Da sind wir jetzt relativ hart und klar. Was aber nicht heißt, dass 67-Jährige oder 73-Jährige sich gemeinsam auf den Weg machen könnten, später mal im Wertviertel gemeinsam zu wohnen. Zukunftsvision.
Ja, wobei da natürlich dann auch abzuwarten ist, wie schnell oder langsam es da dann tatsächlich vorangeht. Ich habe jetzt schon längere Zeit nichts mehr davon gehört. Es gab ja ein paar Bürgerinformationen zum Thema, aber wenn ich mich recht entsinne, wir sind ja so eingestiegen, wo ich mich mal um 10 Jahre vertan habe. Also 10 ist es jetzt noch nicht her, aber ich würde mal sagen, 2 es dürfte es schon wieder sein, seitdem es diese Infoveranstaltungen gab. Und aber da ist es vielleicht dann auch an mir, mal wieder nachzuschauen. Manchmal gehen die Dinge ja an einem vorüber. Aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte, denn da ist schon Handlungsbedarf. Also ich glaube, dass...
Und da wird auch gehandelt, ich habe keine Zweifel.
Das sieht man, wenn man dran vorbeikommt, da sollte was geschehen. Und die Pläne, die dafür zu sehen waren, die machen Hoffnung, dass das was Schönes wird.
Das sehe ich auch so, ja. Mindestens so schön wie der Zeppelin.
Gut, ich hoffe, dass diese Podcast-Aufnahme auch wieder gut geworden ist. Alles, was wir hier mit unseren Stimmen nicht rausholen konnten, das wird Peter Dümmler von Merlin Sound dann noch verbessern, der inzwischen in ein brandneues Studio gezogen ist. Also die Empfehlung, wer irgendwas im Tonbereich aufzunehmen, zu produzieren oder zu gestalten hat, sich an Peter Dümmler zu wenden, ist jetzt noch mal etwas größer geworden, denn er hat schicke neue Räume weiterhin, zumindest in der Gemarkung Heddesdorf, wenn auch ein bisschen nicht mehr so zentral wie vorher. Das war's aus dem Zeppelinhof 2 vom Wohnprojekt GEWO, gemeinsam wohnen, Neuwied. Hildegard, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, also ich habe einiges gelernt und ich will jetzt nicht sagen, ich bin trotzdem auch glücklich, so wie ich wohne.
Ja, das ist doch ganz okay.
Aber das hier macht auf jeden Fall neugierig und es ist ja auch immer schön zu hören. Es kommt ja vor, dass wenn man seine Träume umsetzt und dann dort angelangt ist, dass man feststellt, oder wie ist dieser Spruch so, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen.
Ja.
Das scheint hier definitiv nicht der Fall zu sein, dass du die Geister, die du gerufen hast, gerne wieder los würdest. Und wie gesagt, ich kann es nur von dem, was ich von außen sehe und beobachte, da habe ich schon den Eindruck, dass ich hier alle, die daran beteiligt sind, wirklich wohlfühlen. Vielen Dank. Das war es bei Jedern Ferscht und tschö, Söte Klaas ins Reine.
wir kennen keine Erjochung, wären wir um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Ob der Schönste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der